Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Und ich weiss, wenn man jetzt da raufgekommen ist und die Weihnachtsgutzli gesehen hat und so einen Titel, dann ist es nicht liebevoll. So einen Titel setzen, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es ist schon fast ein bisschen gemein. In der Adventszeit Gutzli machen. Jetzt kommen dann so die Weihnachtstage, Familienfester, Fondue Chinoise, ein Weihnachtsbraten. Und jetzt so ein paar Wochen vorher so einen Titel, das passt einfach nicht. Das passt nicht, wenn man das einfach so aus dem Kontext rausnimmt. Wenn man einfach so einen Vers aus der Bibel rauspickt, dann könnte ich euch eine Predigt darüber halten und ihr werdet alle demoralisiert, so vor den Weihnachten. Hättet ein schlechtes Gewissen, nachher noch zusammen zu essen, zu trinken miteinander. Um was geht es da eigentlich? An Paulus geht es in diesem Kapitel hinein, ist nämlich der Römer 14. Ihm geht es gar nicht ums Thema eigentlich Essen und Trinken. Weil es heisst dort im Vers 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Problem von der Gemeinde in Rom, der Römerbrief ist eher so ein schwerer, dogmatischer Brief, und da kommt am Schluss so etwas Persönliches in die Gemeinde rein. Die haben ein Problem gehabt. Das Problem war, die Kirche, die Gemeinde hat immer wieder gestritten. Was ist richtig und was ist falsch? Was dürfen wir jetzt Fleisch essen oder müssen wir jetzt alle Vegetarier sein? Welche Tage müssen wir dann feiern? Muss es der Sonntag sein? Muss es ein besonderer heiliger Tag sein oder nicht? Und da sind sie immer wieder in die Haare gekommen. Und in dieser Situation schreibt Paulus, hey, liebe Gemeinde, es geht nicht ums Essen und Trinken. Essen und Trinken ist nicht Reich Gottes. Reich Gottes ist viel mehr als so eine Ja-Nein-Frage. Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Ich gehe mal davon aus, dass die Gemeinde darum, dass es Menschen beinhaltet hat, die von Herzen in dem Reich Gottes leben wollten. Sie haben Gott nachfolgen mit allem, was sie sind und haben. Und trotzdem haben sie immer wieder mal Themen gehabt, wo sie sich in den Haaren waren, wo sie gestritten haben. Da bei den Römern war das Thema, was darf ich essen und was darf ich trinken. Die Grundlage leitet Paulus zuerst eigentlich mal im 13. Kapitel, wo er schreibt, bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig bleibt. Die Liebe ist die Erfüllung von Gottes Gesetz. Es geht nicht um Essen und Trinken, es geht nicht darum, welcher Tag jetzt besser ist, um Gott arbeiten, sondern allein die Grundlage. Wir sind einander nur die Liebe schuldig und wenn wir die Liebe zueinander haben, dann ist es die Erfüllung vom Gesetz. Das ist die absolute Basic. Ohne das funktioniert es nicht. Und trotzdem sind sie sich immer wieder in den Haaren gelegen, haben gestritten über, darf ich jetzt das Fleisch essen oder nicht? Ich schmunzle jetzt vielleicht, die haben gestritten, was wir essen oder nicht. Noch meine Grosseltern, die einen im Zürich-Unterland, die anderen im Berner Oberland, haben unterschiedliche Meinungen darüber gehabt, ob man zum Beispiel Blutwurst essen darf. Etegeler Unterland, ein absolutes No-Go. Berner Oberland, Bergbauern, ist klar, sowieso, ist nicht zur Diskussion. Das Unterland, zum Beispiel Militärdienst, also ETG aus der Friedensbewegung, No-Go. Und wenn ins Militär, dann waffenlos. Berner Oberländer Patrioten und mein Füssel geht gar nicht. Beides Ehepaar, wo Gott von ganzem Herzen nachgefolgt sind, ihn geliebt haben. Und wenn man die an einen Tisch gesetzt hätte, hätte es ganz verschiedene Meinungen gehabt. Bevor ich so zu dem Vers komme, Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, will ich euch so ein paar Sachen mit auf den Weg geben von dem 14. Kapitel. Noch im ersten Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, war auch die Frage, ja, Menschen, die jetzt zu Jesus finden, dürfen die jetzt gerade Götzenopferfleisch essen oder dürfen sie es nicht? Und dort haben sie beschlossen. Nein, sie dürfen es nicht. Sie sollen keine Sachen essen, wo noch Blut drin ist. Und da, ein bisschen später, heisst es in dem 14. Kapitel, es kommt eigentlich gar nicht so drauf an. Beide Menschen, egal ob sie etwas essen oder ob sie etwas nicht essen, Gott nimmt sie beide an. Und es scheint, dass Gott ein bisschen entspannter damit umgehen kann, wenn Menschen verschiedene Meinungen haben. Da heißt es zum Beispiel im 5. Vers, entscheidend ist aber, dass jeder von dem überzeugt ist, was er denkt. Es kommt gar nicht so darauf an, ob sie Fleisch essen oder nicht. Sie sollen von ihrer Meinung überzeugt sein. Es ist nicht eine Frage von richtig und falsch. Gott kann mit beidem sehr gut umgehen, aber jeder soll seine eigene Meinung haben. Und dort ist es gefährlich, wo wir als Gemeinde unterwegs sind, wo jeder genau gleich muss denken wie der Stefan. Zum Beispiel. Oder wie ich. Oder? Es wäre viel, eine Gemeinde führen, wenn alle so denken, wie der Gemeindeleitung. Es gäbe nichts Einfaches als das. Aber das ist leider aus der Erfahrung aus, das ist nicht die Realität. Und der Paulus schreibt, es ist in Ordnung, wenn wir verschiedene Meinungen haben. Aber er schiebt da ein Aber hinein rein im Vers 10, schreibt er, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Ab dem Moment, wo meine Meinung so wichtig wird, wo meine Überzeugung so stark wird, dass ich den anderen anfange zu verurteilen, ab dem Moment, wo ich den anderen anfange zu verachten, das ist nicht mehr Reich Gottes. Dort, wo ich versuche, mich im Mittelpunkt zu stellen, meine Meinung, und dann so von oben herab euch zu sagen, wie es richtig wäre. Es hat auch schon einen Moment gegeben im Leben, wo mir jemand gesagt hat, weißt du, Philipp, wenn du mal die Erkenntnis hast, die ich habe, wenn du mal so reif bist wie ich, dann checkst du es, wie es effektiv ist. Oder ein einfaches Beispiel aus dem Alltag. Ich war mal zu Besuch bei meiner Tante. Die hatte 3 Kinder gehabt. Es war noch eine Zeit, bevor ich Kinder hatte. Und am Abend hat sie die Stube aufgeräumt von ihren Kindern. Und ich habe so gesagt an mir, wenn ich mal Kinder habe, ich werde nie meine Kinder aufräumen. Wie kann man nur? 15 Jahre später, mit 5 eigenen Kindern, wenn ich das reflektiere, denke ich manchmal, Philipp, wie bist du? Wie bist du blöd gewesen? Wie bist du hochmütig gewesen, zu denken, nur zu wissen, wie es ist, wenn man mal Kind hat? Wie es denn richtig wäre? Wie oft sind wir schnell am Verurteilen und wir denken und wir wissen, wie es für den anderen richtig wäre? Woher nehmen wir uns das Recht, zu verurteilen? Zu wissen, was für den anderen gut ist? Menschen zu verachten, das ist nicht Reich Gottes. Und dann habe ich noch einen Vers 15 ausgewählt. Und wenn durch das, was du isst, das Gewissen eines anderen belastet wird, so handelst du nicht aus Liebe, wenn du es trotzdem tust. Ein Satz mit ganz viel, sag jetzt mal, Spannkraft drin, eine gewisse Dynamik drin. Es ist, wenn du Diskussionen hast und mit jemandem unterschiedlicher Meinung bist, egal ob das in der Kirche ist oder mit deinem Ehepartner oder irgendwo, mit dem Satz gewinnst du jede Diskussion. Wenn du das nicht machst, was ich wette, dann ist das keine Liebe. Das ist so einfach. Und da du mich ja liebst, sollst du doch machen, was ich wette. Und ein Ausleger hat mal gesagt, dass manchmal auch die vermeintlich Schwachen Tyrannen sind, weil sie möchten gerne ihr Umfeld zu ihrer Meinung bringen. Ich sage meiner Frau, wenn du dich nicht so und so verhaltest, wenn du nicht das und das machst, dann ist doch das keine Liebe mir gegenüber. Und kann ihr ein schlechtes Gewissen machen, kann Druck aufbauen. Vor 2 Wochen hatte ich einen Einsatz bei der Spitex. Und wir sind dort, als öffentliche Spitex, gehen wir oft auch für die medizinischen Sachen. Und die Person hatte so eine 24-Stunden-Betreuung dort gehabt. Und als ich die Person gepflegt habe, ist die Frau mir ständig hinein getabelt. Und hat mir immer gesagt, was ich machen muss und wie ich es machen muss. Und ich kann euch sagen, so nach 15 Jahren Erfahrung, ich weiß, was ich mache. Und irgendwann hat es mir so innerlich den Nucki rausgehauen. Ich habe gesagt, nein, das mache ich jetzt nicht. Und an dem Moment hat die Beziehung gekehrt. Sie hat mich innerlich fast verschossen. Sie hat mich nicht mehr angeschaut, weil ich nicht mehr gemacht habe, was sie gesagt hat, was sie willen hat. Wenn Liebe nur eine Konsequenz davon ist, wenn ich mich so verhalte, wie es gegenüber wette, dann ist das nicht Reich Gottes. Grundlage ist Römer 13. Alles, was wir einander schuldig sind, ist die Liebe. Und die Liebe ist Gesetzeserfüllung. Und die Liebe soll nicht eine Konsequenz sein, wenn sich unser Gegenüber richtig verhaltet. Und jetzt komme ich eigentlich zu meiner Hauptmahlzeit, zum Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Die Gemeinde in Rom hat ein Problem gehabt. Sie hat eine Nebensächlichkeit zu einer Hauptsache gemacht. Und darum sind sie einander in den Haaren gelegen. Ich gehe einmal im Jahr auf Amde ins Gebetshaus, mache meine stillen Tage und ein Punkt, den mir Gott Anfangs 23 gesagt hat, ist: Philipp, Achtung, Nebenschauplätze. Aber ich kann euch sagen, im Alltag ist es nicht immer so einfach zu merken, was ist jetzt eine Nebensache und was ist eine Hauptsache. Nur weil für mich etwas wichtig ist, heisst das noch lange nicht, dass das für meine Frau auch wichtig ist. Nur weil ich gemeint werde, vielleicht gewisse Sachen in eine Seite führen, gibt es vielleicht viele, die nur den Kopf schütteln. Und es ist nicht immer so einfach zu merken, was ist effektiv Nebensache und Hauptsache. Und trotzdem soll uns die Adventszeit, eine Zeit, wo wir immer sagen, es ist eine Zeit der Besinnung, soll uns helfen, um uns selber zu fragen, was ist vielleicht in meinem Leben eine Nebensache und was ist effektiv Hauptsache und warum ist mir etwas so wichtig? Für Paulus war es klar, was man essen darf, was man trinken darf, das ist eine Nebensache. Das ist nicht Hauptsache, das ist nicht Reich Gottes. Ich will euch das Thema Reich Gottes eigentlich demonstrieren. Demonstrieren an einem einfachen Beispiel. Das ist Reich Gottes. In diesem Reich Gottes hat es ganz feine Sachen. Da hat es goldige Schokostängel. Wer hat voll gerne Schoki? Und wenn sie noch goldig sind, umso mehr. Es sieht richtig gut aus. Aber es ist nicht Reich Gottes. Wir müssen das raus tun. Schokostängel. Ich weiß nicht, wer vielleicht gerne das Galanda hat. Die einen helfe ich mir gerne das Cola. Wir müssen das raus tun. Alles ausleeren, weil das ist nicht Reich Gottes. Es ist nur Essen und Trinken. Es sieht zwar äußerlich so kein gut aus, aber es ist nicht Reich Gottes, es ist nur eine Nebensache. Wir müssen die Hauptsache, Reich Gottes, müssen wir ganz neu füllen. Ich habe hier euch drei Flaschen mitgenommen, wo das symbolisiert. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Jetzt ist die Frage, fangen wir mit Gerechtigkeit an. Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Wer kann mir die Flasche aufmachen? Gibt es jemanden, der Wein trinkt? Ah, Stefan, kannst du mir die mal aufmachen? Wer hat gern Frieden im Leben? Wer kann mir den Frieden öffnen? Kannst du mir den Frieden aufmachen? Du kommst nachher von ihm. Und wer hätte nach Interesse ein bisschen Freude? Wer kann mir Freude öffnen? Das ist gut. Überlegt euch mal, während sie da die Flaschen aufmachen. Wie könnte das Leben aussehen in Gerechtigkeit, Frieden und Freude, wenn sie nicht inspiriert ist von Gottes Geist? Leben in Freude, Frieden und Gerechtigkeit, wenn Gottes Geist keinen Platz hat. Hat jemand eine Idee, wie sich das könnte konkret auswirken? Wenn ihr eine Idee habt, dürft ihr es einfach mal vorrufen. Ist nicht so einfach, he? Nur Gesetz, ja. Was ist Freude ohne Gottes Geist?
Die Welt,
ein kurzer Spass. Und Frieden ohne Geist Gottes ist vielleicht, also vorne durch ist alles in Ordnung, es ist alles vergeben, aber hinten durch, kaum kommt die erste Möglichkeit, dann nehmen wir etwas von der Vergangenheit führen und heben jemanden mit unter die Nase. So einen Scheinfrieden. Also wo haben wir, da haben wir Frieden. Also, wir fangen mit der Gerechtigkeit an. Wir füllen Reich Gottes mit Gerechtigkeit. Ich hoffe, es kommt da nicht drüber raus, nicht, dass ich da euren schönen Boden da kaputt mache. Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Was ist mit Gerechtigkeit gemeint? Gerechtigkeit ist etwas sehr Vielfältiges. Wie wenn man jetzt vielleicht den Wein probiert. Es kommt ganz viel Aroma davor. Lehmiger Boden, Südhang, Muskatiger. Was auch immer. Gerechtigkeit im Alten Testament ist oft gemeint mit sozialer Gerechtigkeit. Das heisst, dass sich das Volk Israel sorgt um die Menschen, vor allem Waisen und Witwen, die nichts haben, die zu wenig haben. Dass man es für die Menschen einsetzt, die weniger haben. Es gibt aber auch eine Gottesgerechtigkeit. Gott ist gerecht, Gott ist heilig. Und der Gott, der schaut mal für Gerechtigkeit. Und dann habe ich euch noch einen Vers mitgenommen aus dem Römerbrief, was heißt, aus dem dritten Kapitel. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Wenn Gott dich anschaut vom Himmel herab, dann schaut er dich als gerecht an. Durch den Glauben, durch Jesus Christus. Du bist in seinen Augen gerecht. Und spannend ist, eine Übersetzung übersetzt nicht mit Gerechtigkeit, Frieden und Freude, sondern die sagt, Reich Gottes ist angenommen sein. Friede und Freude. Und ich habe mir überlegt, warum angenommen sein? Und bitte ist nicht so drauf gekommen, bis ich gemerkt habe, wenn Gott dich annimmt, du sein Sohn Jesus Christus, wenn er dich gerecht spricht, dann bist du angenommen. Und du weißt, du bist angenommen, trotz deiner Fehler, trotz deiner Versagen, trotz deiner Punkte, wo du gemerkt hast, ich bringe mein Leben nicht im Griff, ich versage immer wieder. Das ist Gerechtigkeit. Angenommen sein, ich weiß, ich gehöre zu Gott. Dann haben wir die zweite Flasche. Haben wir die Flasche vom Frieden. Wir füllen das Reich Gottes auf mit Frieden. Wieder sorgfältig, dass ja nicht daneben geht. Was ist mit Frieden gemeint? Shalom. Shalom, es ist keine Rechnung mehr offen. Zwischen mir und Gott ist alles in Ordnung. Ich weiß, er nimmt mich an durch seinen Sohn. Es ist aber nicht nur Frieden, versöhnt sie mit Gott, es ist auch mit dem, der links und rechts neben dir jetzt sitzt. Vielleicht auch vorne und hinten. Können wir mal umschauen, wer sitzt neben dir? Haben wir einander schon gesehen? Frieden mit unseren Mitmenschen. Versöhnt sie in unseren Familien hinein. Und ich benenne das auch Frieden mit mir selber. Das heisst, ich bin frei von Selbstanklage. Kennt ihr das auch? Uns selber anklagen für die Fehler, die wir machen. Es ist manchmal einfacher, anderen Menschen Fehler zu vergeben. Sich selber Fehler vergeben, das ist mit einer tiefen, tiefen Scham behaftet. Und die kann manchmal noch viel, viel schlimmer sein, als Fehler, die andere machen. Das nagt manchmal an uns. Jesus ist auch für meine eigenen Fehler gestorben. Und ich darf mit ihm versöhnt sein und tue das auch mit mir selber. Frieden mit Gott, Frieden mit dem Umfeld und Frieden mit mir selber. Jetzt haben wir noch die, ich nenne das immer so die schönste Flasche. Die Flasche von der Freude. Wer hat gerne im Leben Freude? Gut, dass wir noch zu wenig haben. Eine andere Frage, heute Nachmittag. Wenn ihr euch entscheiden müsst, wer ist lieber mit Menschen zusammen heute Nachmittag, die Freude ausstrahlen, und wer ist lieber mit Menschen zusammen, die ein bisschen grimmig sind? Wer ist für Freude? Halleluja! Freude ist nicht abhängig von der Welt. Freude soll nicht abhängig sein von den Umständen. Die Freude ist eine Freude, die gemeint ist, die tief inspiriert ist von Gottes Geist, die prägt ist von Jesus Christus. Und die Freude ist nicht abhängig, wie gerade am Morgen der Aktienkurs ist. Oder wer gestern Abend im Hockey gewonnen oder verloren hat. Oder was sonst passiert. Es ist eine Freude, die abhängig ist von Jesus selber. Und Menschen, die Freude im Leben haben, das strahlt aus. Das bewirkt etwas. Freude steckt da. So haben wir Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das langt. Es ist fast voll. Ich fühle es nicht ganz. Aber es braucht eigentlich nicht mehr. Reich Gottes ist aber noch von etwas umgeben. Es ist nicht nur Gerechtigkeit, Frieden und Freude, sondern es heisst, es ist im Heiligen Geist. Man braucht Gottes Geist jeden Morgen neu. Wir brauchen ihn, dass wir in Gerechtigkeit leben. Wir brauchen Gottes Geist, dass wir sein Agnes, wo er uns annimmt, dass wir das überhaupt können, dass das zu unseren Herzen kommt. Wir brauchen Gottes Geist für den Frieden miteinander, um miteinander unterwegs zu sein. Und wir brauchen Gottes Geist, weil er der ist, der die Quelle der Freude ist. Und es heisst da nachher noch im Vers 18, wenn du Christus so dienst, wirst du Gott Freude machen und die Anerkennung der Menschen gewinnen. Wenn wir unser Leben füllen mit Gerechtigkeit, Frieden und Freude, dann langt das. Es braucht nichts Zusätzliches. Und es hat Auswirkungen. Menschen in deinem Umfeld, die merken, mit was du gefüllt bist. Es hat Auswirkungen und du wirst sogar ihre Anerkennung gewinnen, weil sie in deinem Leben etwas sehen, was sie vielleicht sonst nicht sehen. Und in Vers 19 heißt es, bemühen wir also um Frieden miteinander und versuchen wir, einander im Glauben zu stärken. Ich bin nicht ganz glücklich mit dieser Art von Übersetzung. Wenn es in meinem Arbeitszeugnis heißt, Philipp Baumann hat sich Mühe gegeben. Was heißt das effektiv? Nein. Das war ein Pfeife, gell? Er hat sich mega Mühe gegeben, aber hat es nie geschafft. Andere Übersetzungen, Elbenfelder oder NGU, wählen das stärker. Oder es ist ein Nachjagen, es ist ein Bestreben danach. Nicht, ich gebe mir ein bisschen Mühe, sondern ich setze alle meine Kraft daran, dass wir miteinander Frieden haben, dass in unseren Kirchen, wie wir miteinander umgehen, dass es primär um Gerechtigkeit, um Frieden und Freude geht. Und durch das wird unser Glauben, unser Miteinander gestärkt. Das ist leider Theorie. Das ist nur Theorie. Es sieht keinem gut aus. Aber wie oft gibt es in unserem Leben also Sachen, die sehen keinem gut aus. Die sehen so fein aus, aber wir fühlen es wieder. Soll ich sie noch aufmachen? Hey! Es sieht so gut aus. Und immer mehr kommt. Und immer mehr fühlen wir. Und es gibt Menschen, die finden, das ist so eine Verschwendung. So einen feinen Wein. Und jetzt füllen wir das mit so Essen und Trinken, wo so 5 Minuten im Mund hast, ist weg. Oder? Wenn wir uns schon Sorgen machen um den feinen Wein, wie ist es denn effektiv in unserem Leben? Wie schnell füllen wir unser Leben, die gefüllt sind mit Gerechtigkeit, Frieden und Freude, mit allem Möglichen, zwar äußerlich Schönem und doch oftmals so Nebensächlichem. Ich will keine Moralpredigt halten. Ich will dir nicht mitgeben, was in deinem Leben jetzt nebensächlich ist. Vielleicht ist es die Ernährung. Vielleicht ist es der Medienkonsum. Vielleicht ist es die Arbeit. Das musst du für dich wissen. Wir werden jetzt in die Zeit kommen, noch vom Worship, vom Abendmahl, und ich bete Jesus. Jesus, danke, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir aufblühen können, damit wir leben können, damit unser Leben gefüllt sein von Gerechtigkeit, von Frieden und Freude. Und du siehst das Leben von jedem Einzelnen da, wo wir unser Leben manchmal füllen, mit allem Möglichen. Und das Gute, das schöne Evangelium, das Reich Gottes, wird dann einfach wieder verdrängt. Jesus, und ich bitte dich für die Adventszeit, dass du uns wieder hilfst, dort unser Leben aufzuräumen, was nötig ist, damit dein Reich mehr und mehr Gestalt annehmen kann. Amen.